Wir wollen uns heute mit einem Bild beschäftigen aus der Offenbarung. Es gibt mehrere Texte, in denen wir ein Bild haben von Jesus Christus. In den vier Evangelien haben wir vier Gemälde von Jesus Christus. Das sind große Bilder. Und dann haben wir Schnappschüsse, kleine Fotografien von Jesus Christus an verschiedenen anderen Stellen. Eine solche Stelle ist Hebräer Kapitel 1. Da sagte mir einmal ein älterer Bruder in Christus, hier hast du ein Bild von Jesus Christus. Ein sehr schönes Bild. Ein anderer Text ist Kolosser 1. Da haben wir ein Bild von Jesus Christus. Da wird in einigen Versen ein Bild von Jesus Christus skizziert. Und wir haben einige solche Bilder in der Offenbarung. Eines haben wir uns schon angesehen, das haben wir in Kapitel 1. Und wir haben heute Abend ein weiteres, und das finden wir in Kapitel 5. In unseren Betrachtungen waren wir das vorige Mal zu Kapitel 4 gekommen. Jetzt wollen wir uns mit Kapitel 5 befassen. Ab Kapitel 6 wollen wir etwas schneller gehen, aber in Kapitel 4 und 5 zeigt uns die Schrift Gott selbst, und zwar als Gott der Zukunft. In Offenbarung 4 und 5 wird uns der Gott der Zukunft gezeigt. Das heißt, der Gott, der die Zukunft in seiner Hand hat. In Kapitel 4 ist er der Gott der Schöpfung. Der Gott, der die ganze Schöpfung in seiner Hand hat, der hat auch die Zukunft in seiner Hand. Speziell haben wir diesen Gott dann in Kapitel 5 als Herrn der Geschichte. Der Gott der Zukunft ist der Herr der Schöpfung und der Herr der Geschichte. Wissenschaftlich ausgedrückt ist Gott als Zukunftsgott der Gott des Raumes und der Zeit. Er ist Herr über seinen geschaffenen Raum und er ist Herr über die ganze Zeit. Wir wollen uns dieses Kapitel anschauen. Wir lesen zuerst die Verse 1 bis 4. Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, das ist der Gott der Schöpfung, ein Buch, inwendig und auf der Rückseite beschrieben, das mit sieben Siegeln versiegelt war. Und ich sah einen starken himmlischen Boten, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und es war nicht einer im Himmel, nicht einer auf der Erde, nicht einer unter der Erde, der das Buch zu öffnen vermochte, noch es anzusehen. Und ich weinte sehr, weil nicht einer für würdig gefunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch anzusehen oder zu besehen. Hier wird nach dem Würdigen gesucht. Ein Ruf geht aus nach einem Würdigen. Was ist der Anlass zu diesem Ruf? Warum wird nach einem Würdigen gerufen? Es wird nach einem Würdigen gerufen, weil es ein Buch gibt, das nicht geöffnet werden kann. Es ist versiegelt mit sieben Siegeln. Übrigens eine kleine technische Herausforderung. Es geht ja nicht um ein Buch wie unseres, ein gebundenes Buch, sondern um eine Rolle. Ich wäre interessiert, wie Sie das Problem lösen würden. Ein Buch, das aus einer Rolle besteht, mit sieben Siegeln so zu versiegeln, dass man ein Siegel auf einmal, nur ein Siegel auf einmal öffnen könnte und dieses dann lesen und die anderen wären immer noch versiegelt. Und dann das zweite und der Rest wäre ihm noch versiegelt. Ein sehr interessantes technisches Problem. Ich nenne das, weil die Kommentatoren, die Ausleger sich hier schwer tun. Nun sind sie auch nicht Techniker, aber hier gibt's ja Techniker. Auf jeden Fall haben wir hier eine Rolle Und die ist versiegelt mit 7 Siegeln. Und hier wird nach jemandem gerufen, der würdig ist, heißt es. Nicht der imstande ist, nicht der das lösen kann, das kann jeder. Aber der würdig ist, der die Autorität hat, dieses Buch zu öffnen. Darum geht es. Offenbar ist es ein Buch von sehr wichtigem Inhalt. Damit wir in etwa das Problem mitkriegen, möchte ich etwas sagen, das ein sehr weiser, ein sehr fähiger Ausleger einmal gesagt hat. Er ist schon gestorben. Es ist ein älterer Ausleger namens Zahn, hat sehr viel Gutes geschrieben. Und er behauptet, dass in der Zeit des Neuen Testamentes ein Buch, das 7 Siegeln hatte, das war ein Buch, das immer ein Testament bedeutete. Er gebraucht ein Beispiel. Bevor wir diese Postüberweisungen hatten, in der heutigen Zeit, hat man Geld mit einem Kuvert geschickt. Aber dieses Kuvert hat man versiegelt. Und wer das öffnete, darauf stand natürlich große Strafe. Dann sagt Zahn, in seiner Zeit, glaube ich, war das, also vor etwa 80 Jahren vielleicht, ein Brief, der mit 5 Siegeln versiegelt war, der hatte immer Geld. Das war ein Kennzeichen so eines Briefes. Ein Geldbrief hatte 5 Siegel. So hat man Geld verschickt. Und genauso sagt er ein Buch oder eine Rolle zur Zeit Jesu, in dieser Zeit des Neuen Testamentes, wenn es 7 Siegel hatte, das war immer ein Testament, also ein außergewöhnliches Buch. Das kann sein, ich möchte das annehmen. Ich möchte aber noch etwas hinzufügen. Mir scheint, wenn hier von diesem Buch geschrieben steht, dass hier ein Hinweis ist, und zwar über den Gedanken der Versiegelung, ein Hinweis oder eine Andeutung ist auf Daniel 12. Wenn Sie den Propheten Daniel schon einmal gelesen haben, dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass im letzten Kapitel geschrieben steht, dass diese Prophetie jetzt versiegelt werden soll. Was heißt das? Das heißt, dass sie verschlossen bleibt. Sie ist nicht erkenntlich, man kann sie lesen. Wir haben das Buch ist nicht versiegelt worden, sondern das Verständnis für den Inhalt ist nicht gegeben. Man kann es nicht verstehen. Das heißt, das Verständnis für diesen Text bleibt so, bleibt unverständlich, bis es Zeit ist, bis es an der Zeit ist, dieses Buch zu erkennen. Die Offenbarung holt sehr viel herüber von dem Propheten Daniel. Die Wurzeln des Propheten, des Offenbarungsbuches gehen sehr stark in das Buch Daniel hinein, überhaupt ins ganze Alte Testament, in Sonderheit in das Buch Daniel. Und nun soll dieses Buch, und ich glaube nicht, dass es das Buch Daniel ist, aber ein, Entschuldigung, ein Buch, das sehr wichtigen Inhalt hat, dieses Buch ist versiegelt und soll geöffnet werden. Ich persönlich meine, wenn wir diese zwei Gedanken zusammennehmen, den Gedanken von Daniel, dass der Prophet Daniel versiegelt wurde, und den Gedanken von, Entschuldigung, von Zahn, dass wir es hier mit einem Testament zu tun haben, dann könnten wir Folgendes sagen. Wer immer dieses Buch öffnen darf, wer die Autorität hat, dieses Buch zu öffnen, der verfügt noch natürlich über dieses Buch. Jemand, der die Autorität hat, eine Versiegelung zu öffnen, der verfügt über diese Angelegenheit, der hat die Autorität. Und wer über dieses Buch verfügt, der verfügt über den Inhalt. Und der Inhalt, das wissen wir aus der weiteren Geschichte der Offenbarung, das ist die Geschichte von der Zeit des Neuen Testamentes bis zur Wiederkunft Jesu. Das ist Geschichte. Geschichte von der Zeit Jesu bis zur Wiederkunft Jesu, von der Himmelfahrt Jesu bis zur Wiederkunft, könnten wir im Allgemeinen sagen. Wer dieses Buch öffnen kann, der verfügt über diese Geschichte. Das heißt, der hat die Menschen, die diese Geschichte gestalten, in seiner Hand. Der hat die Natur, die hiermit verbunden ist, in seiner Hand. Der hat die Gemeinde Jesu in seiner Hand. Der verfügt über die Geschichte in dieser Zeit. Das heißt, dass wenn die Geschichte zu Ende geht, er der Größte ist. Denn wenn er über die Menschen verfügt, die diese Geschichte gestalten, dann ist er der Größte. Und am Ende dieser Geschichte steht er als der Größte da. Das heißt, die Königsherrschaft, wenn die Geschichte von Menschen zu Ende geht, gehört Jesus Christus. Das will das heißen. Deshalb geht es um einen Würdigen. Das heißt, um den König, um den größten König. Um den geht es. Und es geht darum, dass er dann am Ende als König denen, die zuständig sind, das Erbe austeilen kann. Denn es geht um ein Testament, offenbar. Das heißt, dieses Buch hat es mit den Treuen Gottes zu tun, die aber in einer feindlichen Welt leben, in einer Zeit, in einer längeren Zeit, in der Geschichte gemacht wird. Und es geht darum, dass diese Treuen bewahrt bleiben in der Weltgeschichte und in dieser feindlichen Natur, sodass sie am Ende da sind und Jesus ihnen das Erbe austeilen kann, das ewige Leben, die Königsherrschaft, das Paradies, das große Reich Gottes. Wer ist würdig, diese Zeit zu bestimmen, die Gemeinde Jesu durchzubringen? Danach wird gefragt. Wer hat die Geschichte in seiner Hand? Wer kann dieses Buch öffnen und sagen, was geschieht und wie es geschieht? Denn es geht nicht nur um das Öffnen eines Buches, sondern es geht um das, was dann geschieht. Denn wenn ein Siegel geöffnet wird, dann geschieht etwas. Mit anderen Worten, hier wird ein Film abgespielt von kommender Geschichte. Die kommende Geschichte ist bereits gefilmt worden und wird in kurzen Streifen hier gezeigt. Wer ist würdig dazu? Das ist der Ruf. Wer ist der Rufende? Wer ruft hier? Diesen Rufenden haben wir in Vers 2. Übrigens, die Tatsache, dass es inwendig und auswendig geschrieben war, kann wahrscheinlich darauf hinweisen, dass Gott alles weiß. Er nimmt von allem Notiz. Das Buch ist also voll geschrieben, nicht nur auf einer Seite, sondern auf beiden Seiten. Das war in der damaligen Zeit ein Zeichen davon, dass man sehr viel aufzuschreiben hatte in einem gemessenen Raum. Mit anderen Worten, Gott kennt die ganze Geschichte. Vers 2, und ich sah einen starken Boten. Das griechische Wort bedeutet Bote, aber wir übersetzen Engel, weil es ein himmlischer Bote ist. Engel ist eigentlich ein Fremdwort. Wie heißt es im Französischen? Engel. Auch Engel, ja. Also, das kommt vom griechischen Angelos, und Angelos ist einfach ein Bote. Wenn sie ihren Sohn oder ihre Tochter irgendwo hinschicken zum Laden, dann wird dieses Kind zu einem Engel, zu einem Boten, ja, wird als Bote geschickt. Der Postbote ist ein Engel, das heißt einfach ein Bote der Post. Ja. Vers 2, ich sah einen starken himmlischen Boten, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Wer ist der Rufende? Das ist ein starker Bote, nicht irgendein Bote. Alle Engel könnten als stark beschrieben werden vielleicht, aber dieser Bote wird noch in Besonderheit als stark gekennzeichnet, ich nehme an, damit er laut rufen kann. Warum muss er laut rufen können? Weil der Ruf in das ganze Universum hinausgeht. Das heißt, es wird einmal grundsätzlich kontrolliert, gibt es jemanden in der geschaffenen Welt, der imstande ist, Geschichte zu beherrschen? Das ist die Frage. Und dann heißt es in Vers 3, das Ergebnis haben wir da. Und es war nicht einer im Himmel, nicht einer auf der Erde, nicht einer unter der Erde, der das Buch zu öffnen vermochte, noch es zu besehen. Nicht einer. Das muss man sich einmal vorhalten. Das muss man sich einmal vorstellen. Nehmen wir einmal die großen Leute. Alexander der Große. Napoleon. Nehmen wir die Religionsstifter. Mohammed, Konfuzius, andere. Das sind große Männer, die haben große Zahlen von Anhängern gehabt, aber die können nicht die Geschichte bestimmen. Das sind einfache Männer gewesen, Menschen gewesen. Ganz einfache Menschen. Die haben zwar groß getan und haben es dazu gebracht, dass viele von den Menschen ihnen nachfolgten, aber sie konnten nicht die Zukunft bestimmen. Für mich war sehr interessant, einmal zu erfahren, warum Napoleon bei Waterloo versagte. Der hätte eigentlich siegen müssen. Der Verlauf des Kampfes könnte darauf hindeuten, dass Napoleon eigentlich der Stärkere war. Aber hätte er ein paar Stunden im Voraus die Geschichte gewusst, dann hätte er etwas ändern können. Was? Einer seiner Offiziere oder seiner Boten hatte entweder nicht gemerkt oder nicht Bericht gegeben darüber, dass über das Gelände oder durch das Gelände, wo es ging, vorwärts zu gehen auf diesen Hügel, wo Wellington war, dass da ein Graben verlief. Ein leichter Graben, aber tief genug, sodass die Pferde darin stolpern konnten. Das hat Napoleon aufgehalten. Hätte er das nur gewusst, ja? Das wusste er nicht. Und als es zu spät war, dort wurden sie aufgehalten. Manch ein General hätte gerne ein wenig mehr Informationen gehabt. Ja? Aber Gott weiß nicht nur alles im Voraus. Er weiß die ganze Geschichte von Anfang bis Ende. Jemand hat einmal gesagt, wenn ein Politiker auch nur 2 Minuten im Voraus die Geschichte kennen könnte, dann hätte er natürlich sehr viel für sich. Ja, das stimmt, auch nur 2 Minuten. Und ich nehme an, dass manch ein Finanzier in den vergangenen Wochen gern 2 Minuten vorher gewusst hätte, was geschehen würde. Da gibt es ein nettes Beispiel von einem Kriminellen, einem Gangster in Amerika. Der war so klug, dass man die Telefonlinien irgendwo in Amerika abgezapft hatte. Es brauchte ein wenig Zeit für die Telefonnachricht vom Osten, das ist eine große Strecke, von New York bis nach Los Angeles. Und dann haben sie zum Beispiel bei einem Pferderennen den Bericht abgezapft und gleich die Telefonbotschaft aber weitergegeben, nur haben sie noch schnell gewettet. Und haben natürlich, bis die Botschaft nach Los Angeles kam, konnte man noch wetten, ja, in Los Angeles oder im Westen. Und so haben sie vorweg das Resultat des Rennens schon gehabt, aber als das Wetten noch nicht abgeschlossen war, hatten sie schon gewonnen. Das ist ein Beispiel davon, wenn man die Zukunft wüsste, ja. Gott weiß sie, Gott kennt sie im Voraus und er weiß sie nicht nur voraus, sondern er kann die Menschen bestimmen, die dabei sind, Geschichte zu gestalten. Keiner, nur Jesus Christus, ist dazu imstande. Aber bis wir dahin kommen, noch Vers 4. Die Reaktion des Propheten auf das Ergebnis des Rufes, dass niemand imstande ist, das Buch zu öffnen. Ich weinte sehr, weil nicht einer würdig gefunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen noch zu besehen. Die Tatsache, dass er so gerührt ist, als Mann, als älterer Mann, er ist ja ein alter Mann, ein älterer Mann, er müsste sich schon beherrschen können. Er ist nicht in seiner zweiten Kindheit, Natürlich, solche Männer weinen dann natürlich etwas schneller. Er ist doch kein Alkoholiker, die weinen sehr schnell. Er ist ein richtiger Mann, der sich beherrschen kann. Aber in diesem Fall muss er weinen. Und er weint laut. Warum? Weil er offenbar um die Wichtigkeit weiß. Er muss also wissen, dass er sehr viel auf dem Spiel ist, dass keiner gefunden wird, dieses Buch öffnen zu können. Aber dann kommt der Bote wieder. Vers 5. Nein, nicht der Bote, sondern ein Ältester. Einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, jemand ist da, der kann öffnen. Weine nicht. Das ist ein Anlass zum Trost. Wir brauchen nicht zu weinen, nicht Johannes, auch nicht wir. Es ist jemand gefunden, der hat die Geschichte in der Hand. Der hat meine Geschichte in seiner Hand. Der hat unsere aller Geschichte in seiner Hand. Deshalb müssen wir nicht verzweifeln. Deshalb müssen wir nicht verzagen. Er kennt die Geschichte unseres Landes. Er kennt die ganze Geschichte. Das ist ein Trost für Verfolgte, für Kranke, für Leidende, dass unser Herr die Geschichte in seiner Hand hat. Wir haben hier ein sehr schönes Bild. Der Vater hat das Buch in seiner Hand. Es heißt, das Buch lag auf seiner Hand. Er trägt die Geschichte. Alles in seiner Hand. Und sein Sohn ist imstande, dieses Buch zu öffnen und die Geschichte in diesem Buch zu bestimmen. Deshalb müssen wir nicht weinen. Das ist ein Trost nicht nur für Johannes gewesen, sondern für uns heute und für jedes Kind Gottes. Jesus hat die Geschichte in seiner Hand. In Vers 5 wird der Würdige beschrieben. Warum ist er so würdig? Was ist an Jesus, das ihn so groß macht? Hier haben wir das Bild. Weine nicht, siehe, der Löwe überwand. Der, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, und vermag nun das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu lösen. Hier wird Jesus, der Sohn Gottes, ein Löwe genannt. Das hat mit der Verheißung zu tun, die wir in 1. Mose haben. Jakob spricht prophetisch über seine Söhne. Und wenn er zu Juda kommt, dann wird er mit einem Löwen verglichen. Aber nicht der ganze Stamm Juda ist eigentlich ein Löwe, sondern einer aus dem Stamme Juda ist im besonderen Sinne ein Löwe, und das ist der Messias. Er ist der Große. Nun müssen wir allerdings nicht vergessen, dass in der Bibel Tiere nicht verächtliche Wesen sind. Sie sind geehrte Wesen. Und wenn nun die Bibel Jesus mit einem Löwen vergleicht, dann ist das nicht eine Abschätzung. Dann ist das, sagt das nicht, dass an Jesus etwas Tierisches ist. Allerdings, wenn im Buch Daniel in Kapitel 7 die Reiche, die Königreiche dieser Welt mit Tieren, mit Raubtieren verglichen werden, dann soll damit eine andere Seite dieser Reiche geschildert werden. Das heißt, dass sie Raubreiche sind. Aber in diesem Fall soll eine positive Seite des geschaffenen Tieres, des Löwen, benutzt werden als Bild. Der Löwe ist bekanntlich gleichsam der König unter den Tieren. Er ist nicht der Größte, aber er ist der, der die ganze Szene zu beherrschen vermag. Ich weiß nicht, ob es ein Tier gibt, das den Löwen zu überwinden vermag. Er ist gleichsam der König. Und Jesus wird mit diesem verglichen und ist der König der ganzen Schöpfung. Er ist es. Der Löwe aus dem Stamme Juda, das heißt der Größte aus dem größten Stamm. Und dann die Wurzel Davids. Das kann zweierlei bedeuten. Die Wurzel, die von David herkommt, und die Wurzel, die zu David führte. Im Neuen Testament wird uns beides gezeigt. In Matthäus 1 wird uns das Geschlechtsregister gezeigt, von Abraham bis zu David und von David bis zu Jesus. Dieses Geschlechtsregister ist gleichsam eine Wurzel. wie in Jesaja 53 gesagt wird, unter dem Erdboden, eine Wurzel aus dürrem Erdboden. Er ist es, der schon vorher da war, der schon bekannt gewesen war in diesem Geschlecht. Er ist verheißen worden. Er soll aus dem Samen Davids kommen. Das heißt, er ist ein Nachfolger von David, aber er ist es, der David bestimmt, das heißt, der David ins Leben gerufen hat. Er ist die Ursache von David und die Folge von David. Er ist der größer ist als David und der aus dem Geschlecht, aus der Familie Davids kommt. Und er vermag, das Buch zu öffnen, die sieben Siegel zu öffnen. Der Würdige ist noch nicht da. Es ist jetzt über ihn gesprochen worden. Aber jetzt in Vers 6 sehen wir ihn. Der Würdige wird gesichtet. Ich sah und siehe, ein Löwe. Lesen, steht so geschrieben bei Ihnen? Vers 6? Ein Lamm. Warum sagt dann der Älteste, es ist ein Löwe? Das ist ein Problem, ne? Ein großer Unterschied zwischen einem Löwen und einem Lamm. Er ist beides. Er ist der Löwe, der zu einem Lamm wurde. Er ist der König des Himmels, der Mensch wurde, der hilflos wurde und sich schlachten ließ. Im Grundtext steht eigentlich Lämmlein, ein kleines Lamm. Ich glaube, fast jedes Mal in der Offenbarung steht das Wort Lamm in der Verkleinerungsform. Lämmlein. Und so singen wir zu Recht in dem Lied. Es ist ein Lämmlein da, es trägt unsere Schuld. Dieses Lamm hat unsere Schuld getragen und ist für uns geopfert worden. Natürlich ein Hinweis auf die alttestamentlichen Opfer, Lämmeropfer, die ein Bild waren von Jesus Christus. Besonders das Passahlamm. Wie Johannes sagte, das ist Gottes Lamm, wenn er auf Jesus hinweist, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Aber warum ist Jesus als Lamm würdig? Das ist nicht sehr leicht zu verstehen. Warum ist ein Lamm ein Löwe wiederum? Denn wir haben zweierlei. Zuerst ist er der Löwe aus Juda, der Verheißene, der kommen sollte, die Wurzel Davids, die kommen sollte. Wenn er kommt, ist er aber ein Lamm. Weil er ein Lamm ist und geschlachtet wurde, ist er imstande, die Geschichte zu beherrschen. Nun, das ist so. Weil er der Löwe bleibt, wenn er Lamm wird, hört er nicht auf, Löwe zu sein. Jesus hörte nicht auf, Gott zu sein, als er Mensch war. Er blieb Gott die ganze Zeit, hat aber verzichtet auf den Gebrauch seiner großen Eigenschaften. Deshalb bleibt er Lamm, bleibt er Löwe und ist immer würdig, das zu tun, was er hier tun möchte. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Denn die Geschichte kann nur der bestimmen, der die Sünden der Menschheit auf sich nimmt. Warum? Weil es nicht nur um Gericht geht, sondern um Rettung. Es geht nicht nur um Gericht in der Offenbarung. Es geht um die Gemeinde Jesu, die hindurchgebracht wird, durch eine Menschheit, die gerichtet werden muss. Wer das nicht sieht, der wird die Offenbarung nicht verstehen können. Der versteht auch nicht dieses Bild hier. Es geht nicht nur um einen großen Gott, der imstande ist, alle Menschen zu richten. Denn nicht alle Menschen werden gerichtet. Es geht eher um eine kleinere Schar, die trotz der Sünde des Feindes, der feindlichen Welt, hindurchgebracht werden kann und bewahrt bleibt und am Ende obsiegt mit seinem Herrn. Aber das geht nur über Golgatha. Sie haben, heißt es später, überwunden durch das Blut des Lammes. Dadurch. Wir obsiegen, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das heißt, weil die Sünde schon bestraft worden ist, brauchen wir nicht gerichtet zu werden. Deshalb werden wir bewahrt und befreit. Wären wir aber anklagbar, die treffen dadurch ihre Entscheidung und müssten deshalb gerichtet werden. Aber, das ist wie im Evangelium Johannes geschrieben steht, Gott hat alles Gericht in seine Hand gegeben. Der, der der Retter der Welt ist, wird auch der Richter der Unerretteten sein. Der wird denen sagen können, schaut, ich gab mein Leben für euch. Ich gab mein Leben für euch. Das sieht man besonders, ich glaube, es ist in Kapitel 6 oder 7. Der, der für Menschen starb, denn wenn Gott seine Liebe zeigte in Christus Jesus, wenn Jesus seine Liebe zeigte zu verlorenen Menschen, hat gesagt und hat sein Leben für sie gegeben, wenn diese dann nicht dieses annehmen und Rebellen Gottes bleiben, dann hat dieses liebende Lamm ein vollkommenes Recht, zornig zu werden und zu richten. So ist dieses Lamm ein berechtigter Richter aus mehreren Gründen. Weil er der Löwe ist, weil er die Gemeinde, die auf ihn vertraut, imstande ist, durchzubringen, zu bewahren, und weil er als für alle Menschen Gestorbener imstande ist oder der in Frage kommt als Richter für die, die ihn abgelehnt haben. Hier haben wir also den Ruf des Würdigen. Es ist noch etwas in Vers 7, das beachtet werden muss. Da heißt es, er kam und hat genommen das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Ausleger weisen immer wieder auf die Schlichtheit dieser Formulierung hin. Keine Großtuerei, ganz selbstverständlich, das Lamm schreitet zu dem, der auf dem Thron ist, nimmt das Buch in der Hand. Er ist berechtigt. Wie jemand, der vollkommen würdig ist, wie der Sohn eines Prinzen ein vollkommenes Recht hat, in die Gegenwart seines Vaters zu treten, ohne große Ansagen. Er darf ruhig hineingehen. So tritt der Sohn Gottes in die Gegenwart des Vaters auf dem Thron, nimmt dieses Buch aus seiner Hand. Das spricht wiederum von seiner Würde. Ab Vers 8 haben wir den zweiten Teil dieses Kapitels. 8 bis 14 geht es um die Anerkennung des Würdigen. In den Versen 1 bis 7 um den Ruf nach einem Würdigen. Jetzt geht es um die Anerkennung des Würdigen. Und als er das Buch nahm, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, wobei jeder eine Laute hatte und eine goldene Schale voll Räuchwerk. Die Schalen sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied, dessen Worte lauten, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, weil du geschlachtet wurdest und uns für Gott erkauftest mit deinem Blut aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation, und uns machtest zu Königen und Priestern für unseren Gott, und wir werden als Könige herrschen über die Erde. Und ich sah und ich hörte die Stimme vieler Boten, himmlischer Boten, Engel, um den Thron her und der Lebewesen und der Ältesten und von Tausenden mal Tausenden, die mit lauter Stimme sagten, würdig ist das Lamm, das erschlagen worden ist, zu empfangen die Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und das, das auf dem Meer ist und alles, das in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen sagten, Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an den, der lebt in alle Ewigkeit. Interessant ist, wann diese Anerkennung des Lammes kommt. Vers 8 am Anfang. Als er das Buch nahm, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, als er das Buch nahm. Sofort, als klar wird, dieser ist würdig, fallen sie nieder. Sofort. Ihm gebührt der Lob. Das spricht davon, dass ihm der Lob gebührt. Mit Recht ist er der König der ganzen Schöpfung. Mit Recht ist er der Herr der Geschichte. Wie wird Jesus hier als Lamm, als Würdiger anerkannt? Zuerst durch Beugung. Das ist das Allererste. Man hat niederzufallen vor Jesus. Es ist richtig, dass wir immer wieder niederknien in unserem Gebet vor Jesus Christus. Er ist würdig. Es ist wichtig, dass wir auch ab und zu auf unser Angesicht fallen. Es ist wichtig, dass man äußerlich zeigt, was man von Jesus hält, dass wir nicht imstande sind, aufrecht vor ihm zu stehen. Er hat uns aufrecht stehen lassen durch seine Gnade. Aber wir wollen immer wieder bekunden, dass er der Große und Starke und Würdige ist. Hier wird im Himmel gebeugt, hier wird im Himmel anerkannt, durch Beugung, durch Verbeugung, dass Jesus der Würdige ist. Nicht nur die Lebewesen, das heißt diese vier, sie sind nicht Tiere. Wenn in ihrer Bibel Tiere steht, das ist eigentlich nicht richtig. Das Wort für Tier ist ein anderes. Das deutsche Wort Tier scheint vom Griechischen zu kommen, Therion. Also, und das E im Griechischen wird oft als I ausgesprochen, also Tier. Aber das ist ein anderes Wort. Hier heißt es Lebewesen. Sie sind merkwürdige Wesen. Sie sind einfach Wesen, die Gott loben und preisen. Sie scheinen mit Cherubim verglichen zu werden. Vielleicht sind sie eine Art Cherubim. Wir haben wohl davon gesprochen. Diese vier Lebewesen, nicht nur diese, sondern auch die Ältesten, die die Gemeinde vertreten. Das heißt, wir sollten vor Jesus niederfallen. Und wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir, wie die Ältesten wahrscheinlich, auch niederfallen vor Jesus Christus und seine große Würde anerkennen, dass er es war, der uns durchgebracht hat, ja. Das bekennen diese Ältesten. Du bringst uns als Gemeinde Jesu durch die feindliche Welt hindurch. Das Zweite, das hier gebraucht wird, um die Anerkennung zum Ausdruck zu bringen, ist die Musik. Jeder hatte eine Laute. Luther übersetzt wohl Harfe. Im Griechischen steht Gitarre. Das deutsche Wort Gitarre kommt übers Spanische, Gitarra, vom Griechischen Gitarra. Das ist das griechische Wort für dieses Instrument. Natürlich ursprünglich eine Laute, die Gitarra hat sich entwickelt. Also nicht so sehr Harfen als eigentlich Lauten oder Gitarren. Nun, das passt manch einem schon, wenn es im Himmel auch Gitarren gibt. Also die Musik. Das heißt also, dass hier gepriesen wird. Instrumente sind dazu da, um den Lob zu akzentuieren. Sie helfen, sie umrahmen, sie betonen. Es geht hier um Lob. Und dann heißt es, dass ein Lied gesungen wird. Das Singen spricht davon, dass das, was gesungen wird, feierlich ist. Man könnte es ja auch sprechen. Aber in dem Moment, wo man etwas singt, was man sagen will, dann stellt man es dar in feierlicher Form, in bewegender Form. Das heißt, es wird wichtig. Das heißt, Gesungenes und Gespieltes betonen die Wichtigkeit des Inhaltes. Und das bringt uns zu dem Wesen der Musik. Die Musik, wenn sie mit Worten zusammen da ist, sollte die Worte umrahmen und betonen und nicht gegen die Worte sprechen. Die Musik sollte die Worte zur Feierlichkeit bringen, kommen lassen. Die Musik sollte feierlich sein, nicht zerstörend sein. Heute ist Musik oft irgendwie zerstörend, zerschmetternd. Das ist auch der Sinn dieser Musik in ihrer Herkunft. Deshalb sollten Christen nicht jede Form von Musik übernehmen, weil sie im Zeichen der Zerstörung da ist.
Sie sollten Musik üben im Sinne des Aufbauenden und der Feierlichkeit. Das ist hier der Fall, die Musik ist feierlich. Es geht hier um ein neues Lied, heißt es. Ein neues Lied wird gesungen. Inwiefern ist es neu? Nun, jetzt müssen wir wieder ins Gedächtnis rufen, dass die Offenbarung im Alten Testament wurzelt. Das alte Lied ist gleichsam das Lied Moses, das Lied des Gesetzes. Gott ist groß im alttestamentlichen Volk, hat Israel bewahrt, hat ihm ein großes Gesetz gegeben, das größer ist als alle anderen Gesetzbücher aller anderen Völker. Das steht in 5. Mose. Wie groß dieses Gesetz müssen andere Völker anerkennen. Aber das ist ein niedrigeres Niveau als das Evangelium. Das Evangelium ist ein neues Lied von der Gnade. Im Alten Testament kennt man auch Gnade, aber noch nicht die Erlösung durch Jesus Christus, nachdem er gestorben ist. Nachdem nun Jesus als Lamm geschlachtet ist, gestorben und auferstanden ist, gibt es jetzt ein neues Lied. Und dieses neue Lied singt man hier und auch im Himmel. Als Erlöste wird dort gesungen. Übrigens, was hier gesagt wird vom Gesungenen, das heißt der Inhalt des Liedes, ist ein Beispiel für uns. In Vers 8 heißt es, am Ende von Vers 8, die Schalen sind die Gebete der Heiligen. Dieses Gebet, das hier gesungen wird, das ist ein Gebet, dieses ist ein stellvertretendes Gebet von allen Heiligen. Mit anderen Worten, so wie hier im Himmel gebetet wird, so sollen wir beten. Denn es soll unsere Gebete darstellen, widerspiegeln. Das heißt, wenn wir dort dabei sein wollen bei diesem Lied, dann sollten wir es uns jetzt einüben. Man sollte also bei der Probe dabei gewesen sein. Man könnte auch sagen, bei der Prüfung, ja. In der Prüfungszeit das Lied proben, sodass man es an jenem Tage, wenn der Sieg gefeiert wird, singen kann. Wir wollen hier lernen, wie zu beten. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und so weiter, weil du für uns gestorben bist. Hier wird nicht nur gesagt, dass Jesus würdig ist, und nicht nur gesagt, mit welchen Mitteln seine Würde hervorgehoben wird, sondern hier wird gesagt, warum Jesus würdig ist. Es gibt zwei Gründe, die hier genannt werden. Warum Jesus würdig ist, Vers 9. Weil du geschlachtet wurdest. Und zweitens, weil du uns zu Königen und Priestern machtest, Vers 10. Im zweiten Teil von Vers 9, weil wir erlöst sind. Und zweitens, weil wir als Erlöste eine besondere Stellung haben. Jesus ist würdig, von uns gepriesen zu werden, weil er unser Erlöser ist und weil er uns als Erlöste in so ein großes Los gestellt hat, weil er uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Die Handschriften übrigens variieren in der Offenbarung in Bezug auf diesen Begriff König. Ich finde persönlich, dass das Wort König immer noch besser ist als Königschaft oder Königreich. In Vers 10 heißt es übrigens, wir werden als Könige herrschen. Wenn es bei Ihnen heißt, nur herrschen, steht es so in dem ersten Teil von Vers 10? Wir oder Sie, vielleicht da steht aber Ihnen Sie, werden herrschen? Könige sein. Könige sein. Welche Übersetzung haben Sie? Schlachter.
Ein Königreich
von Priestern. Aha. Ja. Also im Grundtext steht da nicht das gewöhnliche Wort für herrschen, sondern das Wort für König sein oder als Könige herrschen. Und da wird schon gesagt, dass wir dann Könige sind. Nicht nur Priester, sondern auch Könige. Übrigens, Könige heißt nicht nur über andere herrschen, sondern über sich selbst herrschen können. Das spricht von Überwindung, König sein über sich selbst in erster Linie. Priester, das heißt in erster Linie befähigt, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Beide Wörter haben zuerst einen persönlichen Bezug und zweitens einen objektiven oder gesellschaftlichen Bezug. Wir sind zuerst Könige, weil wir Überwinder sind. Wir sind nicht in der Niederlage geblieben, wir haben überwunden. Und wir sind Priester, weil wir Gemeinschaft mit Gott haben. Zweitens, wir sind Könige, weil wir im tausendjährigen Reich über andere herrschen werden. Und wir sind Priester im gesellschaftlichen Sinne, weil wir zwischen anderen und Gott stehen und ihnen helfen können, zu Gott zu kommen oder umgekehrt für sie beten. Wir vertreten Menschen vor Gott und Gott vor Menschen. Das war die Rolle eines Priesters. Gott zu den Menschen zu bringen als Evangelist. Die Menschen zu Gott zu bringen als Fürbittender. Das war der zweifache Auftrag des Priesters. Und so sind wir im gesellschaftlichen Sinne Priester. Das heißt, wenn es um andere Menschen geht. Aber auch wenn es keine anderen gibt, sind wir Priester in dem Sinn, dass wir persönlich die Fähigkeit haben, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das sind die zwei Gründe, weshalb Jesus als würdig anerkannt wird. Aber er wird nicht nur anerkannt von diesen vier Lebewesen und speziell von den Ältesten. Jetzt geht die Anerkennung weiter in den Versen 11 und 12. Die Engelwelt stimmt mit ein. Ich sah und ich hörte die Stimme vieler Engel. 11 und 12 stimmen die dann mit ein in dieses selbe Lob. Würdig ist das Lamm, Vers 12, das geschlachtet wurde, zu empfangen die Kraft und Reichtum und Weisheit. Nur das erste Wort hat im Grundtext den Artikel. Nur Kraft. Die anderen Wörter haben den Artikel nicht. Das heißt, das erste Wort wird unterstrichen. Es wird hervorgehoben, dass Jesus als Würdiger ein Kräftiger ist, ein Starker ist, imstande, Menschen hindurchzubringen. Er ist stark genug, dich und mich hindurchzubringen. Er ist stark genug, um diese Siegel zu öffnen, das heißt, die Geschichte zu gestalten, in der Hand zu haben. Er lässt die Menschen nur so und so weit gehen, wie bei Hiob, ja? Und in der Offenbarung sehen wir es. Er lässt die Menschen nur so und so weit gehen. Die Gemeinde wird hindurchgebracht als siegreiche Gemeinde. Das wird hier gepriesen von den Engeln. Und in Vers 13 stimmt die ganze Schöpfung mit ein. Nun, die Bäume und die Tiere haben keinen Verstand, sodass sie Gott loben könnten. Aber hier wird in sie hineinprojiziert, was sie sagen würden, wenn sie sprechen könnten. Wenn sie einen Mund hätten, dann würden sie dieses sagen. Und im Grunde sagen sie es, weil sie da sind zur Ehre Gottes. Denn Gott hat die Schöpfung zu seiner Ehre geschaffen. Nur sind wir es, die es sagen sollen. Wenn wir die Schöpfung sehen, sollen wir diesen Lob sprechen anstelle von der Schöpfung. Denn das ist der Lob der Schöpfung. Wir sollten so sprechen wie in Vers 13. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Und dann kommt zum Schluss noch einmal von den Lebewesen und den Ältesten das Amen. Zum zweiten Mal geben sie Anerkennung dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, das geschlachtet wurde. Hier haben wir ein Bild von Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes, der Löwe, das Lamm, der Würdige, der zu Ehrende. Und was mich besonders auffällt, ist zweierlei, dass Jesus als Herr der Gemeinde, Herr der Geschichte ist. Die zwei sind eine Person. Wissen Sie, Kapitel 5 wurde nicht geschrieben, um nur so ein Bild zu zeigen, eine Fotografie aufzunehmen. Kapitel 5 wurde geschrieben, weil es vor Kapitel 6 kommt. Kapitel 6 beginnen die Gerichte. In Kapitel 4 und 5 sollen wir zuvor einen Eindruck bekommen von dem Gott, der die Geschichte so gestaltet, aber inmitten dieser Geschichte seine Gemeinde hindurchbringen kann. Das heißt, in Kapitel 5 geht es besonders um die Gemeinde Jesu. Aber wer ist der Herr der Gemeinde? Der Herr der Gemeinde ist gleichzeitig der Herr der Geschichte. Der, der über uns unser Herr und Heiland ist, der ist es, der die ganze Geschichte gestalten kann und in seiner Hand hat. Das tröstet. Und wenn wir es schwer haben, dann wissen wir, dass Jesus Christus alle Umstände beherrscht. Denken wir an Römer 8, Vers 28. Für die, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Warum? Weil er alles, womit die Gemeinde in Berührung kommt, beherrscht. Deshalb kann er alle diese Bausteine gebrauchen. Alle Schwierigkeiten des Lebens kann er gebrauchen, um unser Leben zu gestalten, um uns siegreich hindurchzubringen. Wir wollen zusammen beten. Wir danken dir, Herr Jesus, für dieses Bild von dir selbst. Wir danken dir, Herr, dass du so hoch und erhaben bist, aber dass du auch in die Tiefe gestiegen bist. Wie ein Lämmlein hast du dich schlachten lassen für uns, denn da waren wir. Wir waren die Sünder, die am Boden lagen. Da bist du hingekommen und hast uns aufgehoben. Und du willst uns hindurchbringen und eines Tages willst du uns das Erbe schenken, das Königreich. Danke, Herr, dass wir jetzt schon wissen, was wir dann singen werden. Danke, Herr, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Für jede Stunde, für jeden Tag, jede Nacht, ob wir gesund oder krank sind, ob es uns gut oder schlecht geht. Danke, Herr, dass du alle unsere Umstände, die Menschen, die um uns sind, in deiner Hand hast. Amen.